Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Raus aus dem leisen Studio und rein auf das laute Gelände der Digitalkonferenz Republika in Berlin. Seit 3 Tagen werden hier Netzthemen heiß diskutiert und zum Oberthema Pop sind einige zusammengekommen. Es ist so ein Spektrum, soll es sein, eigentlich zwischen Populismus und Popkultur. Es geht aber auch zum Beispiel um so emanzipatorische Ansätze in Anlehnung an eine Parole aus den 60ern. Power of the people. Super politisch. Aber Pop ist ja auch nicht weit weg von Poppen. Sexualität und Digitalisierung wird auch immer wieder auf der Republika in verschiedenen Facetten verhandelt. 3 habe ich jetzt mal rausgesucht. Zum einen Online-Dating. Passt ja auch wunderbar in diese Woche, wo Facebook angekündigt hat, ins Dating-Business einzusteigen. Mark Zuckerberg rechnet vor, 200 Millionen Menschen geben in diesem Netzwerk ihren Beziehungsstatus als Single an.
There are 200 million people on Facebook who list themselves as single. So clearly there's something to do here. And if we're focused on helping people build meaningful relationships, then this is perhaps the most meaningful of all. So today, we are announcing a new set of features coming soon around dating.
Da jubeln sie wie bestellt, die Facebook-Mitarbeiter in San Jose. Datenschutz soll nämlich ganz groß geschrieben werden bei diesem neuen Dating-Feature, ist klar. Wie eine Informatikstudentin 2 schon bestehende Dating-Apps erlebt hat, darum geht es später noch. Vorher sprechen wir über nackte Frauenkörper im Netz und über eine neue Idee zur männlichen Verhütung, die im Netz viral gegangen ist. Ich bin Shanley Anwar und begrüße euch ganz analog zu Eine Stunde Liebe von der Republika.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova vom Republika-Gelände am Gleisdreieck in Berlin. Diese Eine Stunde Liebe habe ich übrigens mittags schon aufgezeichnet. Abends ist es hier nicht mehr so voll, nicht mehr so wuselig. Und wir widmen uns binär gedacht, dem männlichen Geschlecht. Wenn es da heterosexuell normativ um Verhütung geht, dann ist nachweislich die Sterilisation, die sogenannte Vasektomie, die sicherste Methode für den Mann, dass er beim Sex die Frau nicht schwängert. Allerdings verhindert man das dann auch für immer. Und seit einigen Jahren gibt es aber eine Idee, so eine Art An- und Ausschalter für die Samenleiter des Mannes. Der Erfinder Clemens Bimek, der ist medial gesehen ein bisschen zurückhaltend, dafür sein Kommunikationsberater Dirk Baranek umso weniger. Er hat auf der Republika über das Samenleiterventil, über diese Erfindung gesprochen und darüber, wie diese Idee vor 3 Jahren weltweit viral im Netz rumging. Aber fangen wir nochmal an mit der Funktionsweise dieses Ventils. Danach habe ich Dirk Baranek als erstes gefragt.
Also das Samenleiterventil soll eine Vasektomie ersetzen. Eine Vasektomie, da wird ja der Samenleiter durchtrennt. Das heißt, es kann keine Spermien mehr das Ejakulat quasi toxisch verunreinigen. In dem Sinne, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir wollen steril werden. Problem bei der Vasektomie ist eben, dass sie mehr oder weniger endgültig ist. Dass es aber viele Männer gibt, die davor eben darum zurückschrecken, weil man kann es schlecht zurückoperieren, also reversibel machen. Und das ist jetzt eben der Ansatz von Herrn Bimek, der sagt, ich will dort ein Ventil bauen, das den Spermazufluss ins Ejakulat stoppt, aber ich will eben das reversibel gestalten.
Ja, wie ein An- und Ausknopf. Und direkt nach dem Vortrag gab es die Frage, wie erkenne ich eigentlich, ob es an oder aus ist, dieses Ventil?
Ja, da werden die Kunden oder die Anwender dann natürlich noch mal ein bisschen geschult werden müssen. Tatsache ist, das Ventil wird in einer identischen Richtung eingebaut und dann kann man durch die Haut des Hodensacks kann man letztendlich die Stellung des Schalters überprüfen und dann ist dann so, dass die Logik, dass zum Körper hin der Schalter halt oben ist, das heißt, er ist irgendwie geschlossen.
Also es geht darum, ich sage nochmal wiederholend, es ist ein Ventil an dem Samenleiter. Wenn man 2 Hoden hat, 2 Ventile. Wie groß ist so ein Ventil?
Wir sagen, das ist groß wie ein Gummibärchen, wiegt so 1,5 Gramm.
Das gibt es eben noch nicht auf dem Markt. Es ist noch die Suche nach Probanden gewesen und Ihre Agentur hatte dann den Auftrag, das bekannter zu machen. Was gab es dann für Reaktionen, als Sie angefangen haben, dieses Produkt, dieses Ventil bekannter machen zu wollen?
Ja. Es gab überraschenderweise, darüber habe ich ja auch in meinem Vortrag berichtet, eine wahnsinnig große Öffentlichkeit dafür im Internet. Hat natürlich also zwei Gründe. Zum einen, alle großen Medien reden natürlich gerne auch über Sex. Es kann man dann endlich mal wieder was vernünftig über Sex reden. Und dann ist es natürlich die revolutionäre Idee, die jetzt wirklich dieses Thema Verhütung, wenn es funktioniert, muss ich ja immer sagen, es ist nicht klar, wenn es so funktioniert wie soll, wird es das Thema Verhütung bei den Männern ablagern, was natürlich ein Kulturshift ist. Ja.
Es wurde auch nicht immer so richtig verstanden, was das Ventil ist, oder es wurden skurrile Begriffe dafür gefunden.
Die Amis haben, die englische Boulevardpresse hat den Begriff dann Sperm Switch etabliert, da konnten wir jetzt erstmal nichts gegen machen. Spermaschalter, wir sprechen ja immer von Samenleiterventil, das ist jetzt eher medizinischer Druck, aber wir können jetzt in dieser Phase nicht mit solchen, sag mal, populären Begriffen arbeiten, aber um die Idee zu transportieren, kommen die dann eben auf solche Schlagworte, und das hat natürlich bei vielen Leuten dann auch im Kopf dementsprechend gezündet.
Sie haben die Amis angesprochen. Es gab dann noch ein relativ humoristisches Video von der Plattform Now This, wo die Simpsons eingebunden sind. Dieses Video wurde 53 Millionen Mal angeklickt, gesehen. Und Sie haben dann die Kommentare, die es dazu gab, auswerten lassen. Was lässt sich da für einen Unterschied zwischen Männer- und Frauenkommentaren ausmachen?
Hat die Ergebnisse bestätigt, die ich auch so generell davon hatte. Also die Frauen sind super interessiert an dem Ding. Kann man verstehen. Erstens, Thema Verhütung sind sie los. Zweitens, es betrifft jetzt nicht mal ihren Körper, sondern den des anderen. Bei den Männern würde ich mal sagen, ist ungefähr Liebe und Hass ungefähr halbe halbe. Also auch das finde ich vielleicht überraschend. Aber es ist natürlich, wenn man das so thematisiert, dann stellt man natürlich fest, es gibt einen riesen Wissensbedarf auch nochmal zu dem Thema. Und da denke ich mir, wenn das Produkt mal es geben würde, würde man natürlich nochmal ganz anders kommunizieren und da nochmal die ganzen Fragen klären. Und das heißt, das würde dann auch bei den Männern das Wissenslevel mal generell so ein bisschen steigen. Im Moment, okay. Fairerweise muss man auch sagen, die Männer haben halt wirklich keine Lösung. Also es gibt ja im Moment nichts für Männer außer Vasektomie, eine wirklich für sichere Verhütung zu sorgen.
Kondome sind nicht so sicher.
Nein.
Wann wird es denn dieses Produkt geben? Sie haben von Produkt gesprochen, Samenleiterventil. Wann ist das denkbar?
Wäre dann denkbar, wenn wir sagen, okay, wir haben heute 1 Million Euro, die wir brauchen, um jetzt das Ventil in der neuesten Version herstellen zu lassen. Das sind sehr aufwendige Produktionsprozesse, Reinraum und so weiter. Da würde man also jetzt pro Stück ungefähr 1.000 Euro würde das kosten, würde man herstellen lassen. Dann würde man jetzt ist schon genehmigt, ganz wichtiger Punkt, es genehmigt, es 5 Männern einbauen zu lassen. Das würde natürlich wieder Operationskosten verursachen und dann quasi die ganze wissenschaftliche Nachbegleitung bis hin zu einem validen Gutachten, das dann bestätigen würde, es funktioniert. Die Probanden haben wir. Man würde bevorzugt dann solche Männer raussuchen, die vielleicht ein bisschen älter als 40 oder ab Mitte 30 sind, die sagen, ich hätte eh gerne eine Vasektomie, ich würde aber gerne daran teilnehmen. Und wenn man sagt, okay, machen wir ja, und dann funktioniert es nicht, dann muss es entnommen werden. Okay, dann wird es halt wieder rausgenommen, dann hat er halt seine Vasektomie und fertig ist. Mehr passiert ja nicht.
Von wie vielen Jahren sprechen wir, bis das Ding vielleicht auf dem Markt ist?
Naja, wenn man sich vorstellt, okay, also lass uns mal den Zeitplan mal gucken. Wir bauen jetzt das Ventil ein und schließen es. Oh, dann dauert es erstmal 3 Monate, bis wir feststellen können, es kommt wirklich kein Sperma raus. Ja? Dann würde man sagen, okay, wir machen es jetzt mal wieder auf. Dann innerhalb 24 Stunden ist wieder Sperma wieder drin, der Mann ist wieder fruchtbar. Okay, es funktioniert auch in die Richtung. Dann machen wir es wieder zu und beobachten das wieder und so. Also das heißt, man hat ja da 4-5 Mal, würde man das kontrolliert den Status ändern und immer genau gucken, ob das, was passieren soll, auch wirklich passiert. Also ich gehe eigentlich von so einer Studie unter 2 Jahren, bis es das Gutachten dann auch fertig ist, kann ich mir es eigentlich nicht vorstellen, bis dann eine Marktzulassung da ist und das Produkt wirklich dann auch in Lizenz produziert wird. Also selbst wenn wir heute 1 Million hätten, ich denke, unter 3 Jahre wird es nicht abgehen.
Sagt Dirk Baranek, Berater für digitale Kommunikation, über das Samenleiterventil von Clemens Bimek. Es werden noch Investoren gesucht. Übrigens, für 1 Million Euro könnte man schön so auf 200 Leute runterbrechen, jeder oder jede dann 5.000 Euro. Also falls ihr in das Verhütungsbusiness einsteigen wollt, denkt nochmal drüber nach. Hier ist eine Stunde Liebe von der Republika in Berlin. Ich bin jetzt kurz ins Deutschlandfunk Nova Mini-Studio rübergewechselt und es geht jetzt um das Thema Frauenkörper im Netz. Konkreter geht es um die These einer Frau, die sagt, Sexworkerinnen und feministische Künstlerinnen, beide profitieren von der digitalen Revolution, weil sie heute eben direkte Kontrolle über das eigene Bild, über den eigenen Körper in der Öffentlichkeit haben. Das meint Lena Chen. Sie bezeichnet sich selbst als feministische Künstlerin und ihre Kunst so kreist zwischen vielleicht so Female Empowerment und Aktfotografie. Über ihre Arbeit spricht Lena Chen auf der Republika und vor ihrem Auftritt hat sich Nova-Reporter Benjamin Weber mit ihr getroffen. Hallo.
Hallo.
Benjamin, gehen wir doch nochmal auf Chens These zu Sexworkerinnen und feministischen Künstlerinnen ein. Wie kommt sie denn gerade darauf, bei diesen zwei Gruppen eine Parallele zu ziehen?
Also in unserem Gespräch hat Lena Chen immer betont, wir müssen generell über die Arbeitsbedingungen von Frauen reden. Und sie hat darauf hingewiesen, dass Frauen nach wie vor trotz aller gesellschaftlicher Errungenschaften immer noch benachteiligt werden, unterdrückt werden, strukturell. Und das sieht sie eben ganz deutlich bei Kunst und Sex.
Historically, we like to think of sex as something that is done out of love, not done for money. We also like to think this about art. Yet, undeniably, artists and women have to find a way to survive in this world. And in my future utopia, one would just be able to have sex or make art and not worry about how to make ends meet.
Also sie spricht da von einer klaren Utopie?
Ja, genau. Und in der Utopie einer gesunden Gesellschaft wären also Sex und Kunst entkoppelt vom Zwang des Geldverdienens.
Also im Grunde, was heißt das dann über den Kapitalismus?
Der Kapitalismus muss bei Lena Chen abgeschafft werden, ganz klar.
Wie können Frauen, die ihren Körper verkaufen oder die Kunst mit ihrem Körper produzieren und das dann verkaufen, von der Digitalisierung dann profitieren?
Ja, für Lena ist da ganz wichtig die Selbstbestimmung. Sie sagt also, durch die Möglichkeit, dass man alles selber posten kann, sind beide Gruppen theoretisch nicht mehr angewiesen auf so Galerien oder Escort-Agenturen, also Gatekeeper. Sie können selber das eigene Narrativ, das eigene Bild bestimmen, selbstbestimmt mit ihrem Körper umgehen, den so inszenieren, wie sie das wollen. Mhm. Und so werden quasi auf der Kunstseite historisch gesehen unterrepräsentierte Frauen in der Kunst sichtbar und Sexworkerinnen können den männlich dominierten Blick auf den weiblichen Körper dadurch verändern. Und Lena beobachtet noch eine andere Sache online, zum Beispiel, dass sich Prostituierte über Tools gegenseitig updaten, gegenseitig vor bestimmten Männern warnen oder online einfach Kunden akquirieren.
Das wäre die positive Seite.
Genau, was die negative Seite angeht, Sexarbeit unter Druck gibt es natürlich auch online, also klar. Und da sagt Lena, wir müssen uns einfach um die Arbeitsbedingungen von Frauen kümmern, aber sie sagt jetzt nicht, dass Sexarbeit unter Druck durch die Digitalisierung vielleicht abgeschafft werden kann oder so.
Aktuell ist ja im Grunde so, fast jede in der Öffentlichkeit stehende Frau muss zu einem Thema immer Bezug nehmen, zu sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch. Was sagt denn Lena Chen zu MeToo?
MeToo findet sie prinzipiell super, weil dadurch eine Sichtbarkeit für das Problem entsteht. Aber ihr fehlt in der MeToo-Debatte ganz klar die Unterstützung für Frauen, die nicht finanziell privilegiert sind.
Alles andere, was du auch davor gesagt hast, klingt ja ein bisschen so nach einem Soziologie-Talk von Lena Chen. Hat das vielleicht auch mit dem Hintergrund der Künstlerin zu tun?
Ja genau, Lena Chen hat in Harvard Soziologie studiert und das, worüber sie spricht, das betrifft sie alles selbst, denn sie hat eine bemerkenswerte Story hinter sich. Als sie 21 war, hat ihr Ex-Freund Nacktfotos von ihr geleakt und sie ist sozusagen ein sehr frühes Opfer von Revenge-Porn, bevor es so genannt wurde. Also es ging dann so los, die ganze Familie war betroffen, überall, wo Lena Chen aufgetaucht ist in der Öffentlichkeit, waren sofort diese Nacktfotos-Thema, Google-Bombing, alle haben Lena immer mit den Nacktfotos assoziiert und das hatte auch für sie persönlich eine ganz krasse Folge. Also sie hat natürlich ein Trauma erlebt und um diese Identität von Lena Chen loszuwerden, um dieses Trauma zu überwinden,
ne?
Ja, ist sie nach Berlin gezogen und hat sich hier eine neue Identität zugelegt. Hat jeden, den sie kennengelernt hat, hat sie sich als Elle Perel vorgestellt. Und als Elle hat sie dann ein Kunstprojekt gestartet. Und zwar hat sie sich von männlichen Fotografen nackt fotografieren lassen, um dieses Trauma und diese Angst anzugehen. Und für sie hat diese Art der Traumatherapie total gut funktioniert.
When it comes to something like rape or revenge porn or other forms of sexual violence inflicted upon women, often we are in a position where we blame ourselves, where we feel a lot of shame. But as a nude model, I actually was able to eradicate a lot of these very unhealthy attitudes that I had internalized. So even though it was trauma that brought me to this project, I think it was ultimately something that was very liberating for my entire life.
Ja, mittlerweile ist das Elle Perel-Projekt abgeschlossen. Lena ist mittlerweile 31. nennt sich auch wieder Lena und beschäftigt sich in ihrer aktuellen Kunst weiter mit der Unterdrückung der Frau und Female Empowerment in der digitalen Welt für weibliche Künstlerinnen, Sexarbeiterinnen und generell die Frau in der Arbeitswelt.
Deutschlandfunk Nova Reporter Benjamin Weber über die feministische Künstlerin Lena Chen. Danke, Benjamin.
Sehr gerne.
Und wenn ihr euch auch Chens Projekte und Fotoarbeiten ansehen wollt, auf ihrer Seite lenachen.com bekommt ihr so einen Eindruck davon. Den Link findet ihr übrigens auf unserer Eine Stunde Liebe-Seite. Ihr hört Deutschlandfunk Nova unterwegs auf der Republika. Das erklärt auch das Gegrummel im Hintergrund. Heute gibt es eine Aufzeichnung von der Republika. Und an Tag 2, also am Donnerstag, hat eine Informatikstudentin die Reihen und den Boden vor Stage 4 super gefüllt, kompletto. Tabea Glindemann arbeitet neben dem Studium zu Data Science und ist Mitglied im feministischen Hackspace Heart of Code in Berlin. Und ich wollte als erstes von ihr wissen, wie kam es eigentlich zu diesem wunderschönen Vortragstitel? Oh no, Cupid, wieso dein Tinder-Wunsch bisher nicht in Erfüllung gegangen ist?
Es war so ein Abend bei uns im Hackspace und eine Person meinte, oh, die Deadline für die Republika ist. Ich hatte schon 2 Bier-Intos und ich habe eine Vorliebe für schlechte Wortspiele. Und dann habe ich einfach mal drauf losgetippt und es eingereicht. Und ich habe wirklich überhaupt nicht damit gerechnet, dass das irgendjemand interessieren könnte.
Und dann hast du plötzlich den Zuschlag bekommen, okay, mach den Talk zu Tinder. Was sind da so, ich meine auch, okay, Cupid spielt eine Rolle. Was sind bei diesen 2 Plattformen so deine Erfahrungen gewesen in den letzten 3 Jahren?
Also ein Großteil der Leute, die es nutzt, also ich glaube, da gibt es sogar einige Berichte und sogar schon Wissenschaft drüber, dass viele Leute das tatsächlich nur nutzen, um zu schauen, wie sie so ankommen und gar nicht explizit nach irgendwas auf der Suche sind. Und das spiegelt sich in der Realität auf jeden Fall wieder. Und dann geht aber auch diese Schere weit auseinander zwischen Menschen, die tatsächlich die wahre Liebe suchen und ein bisschen unbeholfen wirken manchmal in ihren Profilen, zwischen Menschen, die nur Sex wollen und auch Erfahrungen damit haben und auch gut ankommen im Internet und dann eben diesen Menschen, die einfach nur mal schauen.
Du hattest hauptsächlich Kontakt mit heterosexuellen Männern?
Genau.
Und wie hat sich dieser Kontakt gestaltet?
Jede Person, die schon mal online gedatet hat, weiß halt, wie das ist. So ab und zu macht man mal ein Match, schreibt jemanden an und dann schaut man, was passiert. Aber dieser Kontakt geht in der Regel, also nicht ausschließlich, aber sehr, sehr oft von den Männern aus. Und dann muss man sich eben entscheiden, ob man darauf antworten möchte oder nicht.
Aber du hättest ja auch mal aktiver werden können. Hast du selber auch mal Leute angeschrieben?
Selbstverständlich. Aber also ich finde das ganz interessant. Bei Tinder swipen Männer im Schnitt so bei jeder zweiten Person. Also ich weiß nicht, ob das auf Frauen nur bezogen war, diese Statistik, die ich da kenne, oder auf alle. Also bei jeder zweiten Person nach rechts, also liken quasi die Person, während Frauen das andersrum nur bei so 14, 15 von 100 Fällen machen.
Zeigt so eine Zahl dann vielleicht, dass Männer mit einer anderen Intention auf so einer App rumgucken? Oder zeigt das, dass sie weniger wählerisch sind? Was könnte das bedeuten, diese Zahl?
Ich habe da mit ein paar männlichen Freunden drüber geredet und der O-Ton war so ein bisschen so, ja, ich habe mir viel Mühe gegeben zu schauen, passt die nicht und dann nie Matches gehabt und bin frustriert geworden und habe dann einfach nur nach rechts gewischt, um halt zu schauen, wann kriege ich denn endlich mal ein Match? So, ist es kaputt? Liegt es an mir? Oder was auch immer. Und ja, das ist dann halt anscheinend so und ja.
Was hast du für Nachrichten bekommen?
Also extrem viele konkrete Anfragen nach Sex. Vor allem bei OkCupid kann man auch einstellen, nach was man auf der Suche ist. Ich habe dieses auf der Suche nach Hookups oder wie auch immer das da heißt, habe ich nicht angekreuzt, weil wie gesagt, ich wusste, ich werde das öffentlich alles halten. Ich will hier auch ein bisschen so einen Punkt beweisen, dass man nicht danach sucht, eben nicht heißt, dass es nicht angeboten wird. Und das hat sich auf jeden Fall bestätigt. Also ich habe extrem viele sehr direkte Anfragen bekommen zu Geschlechtsverkehr. Manchmal kamen ein paar unbeholfene Nachrichten. Einmal hat mir, glaube ich, ein End-30er oder Mit-30-jähriger Mann sowas geschrieben wie, hey, dein Profil ist voll nett, hast du Lust zu schreiben? Und da dachte ich dann so, naja, ist halt 30 und nicht 13 und da hätte ich das auch süß gefunden, aber jetzt denke ich mir halt so, ja, weiß ich auch nicht.
Was wäre die perfekte Nachricht?
Die gibt es gar nicht. Es ist halt immer so ein bisschen abhängig, also wenn es irgendwie ein bisschen humorvoll ist oder Bezug aufs Profil nimmt. Und dann steckt, glaube ich, auch so dahinter, wie attraktiv die Person, die diese Nachricht schickt, wahrgenommen wird und wie das Profil selbst ist. Und das beeinflusst, glaube ich, sehr, sehr, wie das wahrgenommen wird. Weil wenn mir jetzt jemand, der im Profil stehen hat, dass er total gut im Ermorden von anderen Menschen ist.
Was dir ja passiert ist.
Genau. Dann fände ich es da wahrscheinlich nicht so cool, wenn die Person mir schreiben würde, hey, hast du morgen Abend schon was vor? Und wenn das dann aber eine Person ist, die ähnliche Interessen hat wie ich und vielleicht, also zum Beispiel bei Tinder werden einem ja auch gemeinsame Freunde gezeigt und wenn ich da viele gemeinsame Freunde habe, dann denke ich doch viel eher, okay, coole Person, würde ich vielleicht mal überlegen, ob ich mich treffe.
Gab es denn noch Dates? Und wenn ja, wie waren die so?
Darüber möchte ich nicht reden.
Alles klar. Du hast auf deinem Vortrag gesagt, dass du das Gefühl hast, dass es bei diesen Online-Dating-Plattformen, egal jetzt welche App, ganz viel um Quantität geht. Also irgendwie so viele ähnliche Nachrichten wie möglich raushauen, in der Hoffnung, irgendwann finde ich vielleicht was. Nicht so sehr um Qualität, auch darum, dass Leute vielleicht das Gefühl haben, naja gut, wenn es mit der einen oder dem einen nicht klappt, dann suche ich morgen halt nach dem neuen. Also es wird immer so beliebig. Was wäre eine idealere App?
Also das Problem ist, dass die Apps, oder was heißt das Problem? Also die Apps probieren ja schon viele Dinge. Zum Beispiel war es auch bei OkCupid vor einiger Zeit noch so, dass man einfach jederzeit Nachrichten schicken konnte. Mittlerweile muss man auch schon sich gegenseitig liken. Und das ist natürlich so eine Präventionsmaßnahme. Letztendlich sind das große Probleme eben die Nutzenden. Und sobald Menschen ankommen, die einfach ständig nach Sex fragen und überhaupt gar keinen Respekt mehr vor den anderen Personen haben, die sich da hinter diesen Profilen verstecken, dann kann da eine Dating-App noch so viel versuchen gegenzuwirken. Es wird irgendwie eine blöde Erfahrung für die meisten der Beteiligten. Und blöde Erfahrung meint dann eben, einige sind frustriert, weil nie was bei rumkommt und andere sind frustriert, weil eben nur Scheiße bei rumkommt. Oh Gott, kannst du das rausschneiden?
Man darf Scheiße sagen bei uns auf dem Sender. Diese Woche, kurz vor deinem Vortrag, kam raus, Facebook will jetzt auch ins Online-Dating einsteigen, will im Grunde Tinder Konkurrenz machen, nutzt dann den ganzen Datenpool. Wie nimmst du das jetzt wahr als angehende Informatikerin?
Als ich das gehört habe, musste ich erstmal herzlich lachen. Ich bin extrem gespannt, wie sie das aufziehen und umsetzen wollen. Aber also, ich bin noch wesentlich skeptischer als gespannt und ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass nach, vielleicht hat ja die eine oder andere Person von diesem Cambridge Analytica-Skandal gehört, so am Rande. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese hypersensiblen Daten, nämlich Vorlieben und Dating, was auch immer, dass die da behutsam, dass damit behutsam umgegangen wird, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber ich bin gespannt.
Und würdest du es ausprobieren?
Ich werde es mir auf der Metaebene anschauen, aber ich werde es wahrscheinlich nicht ausprobieren.
Weil unsere Likes sagen ja sehr, 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 sehr viel über uns aus. Und da ist die Frage, ob dann Facebook noch genauer als OkCupid gibt ja vor, dass wenn du deine Vorlieben angibst, dann sagen sie dir, wer passt wie viel Prozent zu dir. Und Facebook wüsste es wahrscheinlich treffgenauer.
Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, es gibt ja so diese zwei verschiedenen Paradigmen und das ist auch nur bei der großen heterosexuellen Liebe, Heirat, Bäume, Kinder so. Entweder dieses, was sich oder irgendwie so magnetmäßig, Gegensätze ziehen sich an oder gemeinsame Interessen bieten halt eine gemeinsame Basis. Und ich glaube, das ist so individuell und da gehört noch so viel mehr zu zwischen zwei Menschen, ob es funkt oder nicht. Und wenn Facebook das schafft mit dem Algorithmus, na dann herzlichen Glückwunsch, Kleinfamilie.
Du hast zum Schluss zu deinem Vortrag gesagt, nach 3 Jahren Dating-Apps hast du sie gelöscht jetzt. Bedeutet das, das war's, du glaubst nicht mehr an Dating-Apps?
Ich habe, glaube ich, nie an Dating-Apps geglaubt.
Da lacht sie. Tabea Glinnemann, 25, Informatikstudentin. Ihr hört eine Stunde Liebe. Und gleich gibt's noch zum Finale das Liebestagebuch. Auch mit einer Dating-Geschichte, aber ganz offline. Und wir blättern jetzt in unserem Liebestagebuch. Da erzählt Roberto, der Männer liebt, wie schwierig es mal für ihn war mit einem jüngeren Mann in Brasilien, der offenbar nicht so genau wusste, worauf er so sexuell steht.
Einmal in einer Bibliothek gab es eine Veranstaltung und ich habe einen Typ kennengelernt. Wir haben an diesem Abend so lange miteinander gesprochen und ich war mir nicht sicher, ob er auf mich stand. Ich wusste schon, dass er mein Interesse geweckt hatte. Und wir haben unsere Kontakte getauscht an diesem Abend. Aber am gleichen Abend wurde er überfallen und hat sein Handy weggenommen. Und ich konnte ungefähr für 2 oder 3 Wochen mit ihm nicht kommunizieren. Und quasi nach einem Monat, als wir wieder miteinander gesprochen haben und ja, wir haben uns getroffen und diesmal war die Situation sozusagen umgekehrt. Er war erst 18 Jahre und ich war über 20 und ich war mir auch nicht sicher, ob er über seine eigene Sexualität sicher war. Dann haben wir uns einen Tag getroffen, wir sind den ganzen Tag zusammengeblieben, wir haben über so viele Sachen gesprochen und dann habe ich es gemacht, ich habe gesagt, ja, ich stehe auf dich, ich finde dich interessant und so, und er meinte, er hatte keine vorherige Erfahrungen mit anderen Männern und deswegen wollte ich auch nicht Druck setzen. Ich war ganz cool sozusagen mit ihm. Und am Abend sind wir an den Strand gefahren und dort haben wir uns geküsst, wir haben uns gestreichelt und es hat Spaß gemacht, aber ich hatte nicht so viele Erwartungen. Ich dachte mir immer, okay, das ist seine erste Erfahrung. Es kann ja sein, dass vielleicht in einigen Stunden schreibt er, dass es eigentlich nicht sein Ding ist, dass er dich nicht mehr wiedersehen will. Und als ich angekommen bin, also zu Hause, habe ich eine SMS-Nachricht gelesen. I kissed a guy and I liked it. Und ich dachte mir, okay, jetzt geht es. Ich habe ihn nicht in einer Dating-App kennengelernt. Es war sozusagen im echten Leben. Und ja, ich stehe auf ihn, er steht auf mich, es gibt keine Probleme mehr und natürlich war ich falsch. Er ist sehr jung und er war gar nicht sicher über seine Sexualität und an einem Tag war er so liebvoll, ah, ich mag dich, ich hab dich lieb, du bist so süß, und am nächsten Tag, nein. Ich war verrückt. Ich glaube, ich bin eigentlich hetero. Nein, ich mag Männer nicht. Und naja, das finde ich natürlich normal, wenn man jung ist. Aber das war nicht genau, was ich suchte. Ich hatte keine Geduld. Also er war sozusagen zu sprunghaft für mich. Wir haben diese Situation 3 oder 4 Monate weitergemacht, bis ich eingesehen habe, nein, das geht nicht. Ich darf nicht immer verarscht werden. Nein, das will ich nicht.
Na, wer will das schon? Roberto über eine schwierige Affäre. Damit geht eine Stunde Liebe für heute zu Ende. Ich bin Shanli Anwar, sage Tschüss von der Netzkonferenz Republika in Berlin und danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.